Ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Es war grauenvoll. Vielleicht kann man es irgendwie so formulieren. Man sieht ja dann relativ schnell, dass man es einfach nicht geschafft hat. Und dann wirst du aber auch nicht irgendwie 13. oder 15. und auch nicht 10., sondern du wirst genau 9. Du hast genau diesen elenden Platz danach, wo du es einfach gerade echt voll vergeigt hast. Und das war echt schlimm. Ich habe mich an dem Tag nicht ausgeschwommen. Ich bin nicht zur Lockerungsmassage gegangen. Ich habe sofort meine Sachen geschnappt und wollte eigentlich nur noch weg. Wahrscheinlich hätte ich einen Stadtspaziergang gemacht oder wäre irgendwie abgehauen, wenn ich es gekonnt hätte oder wenn ich es mir getraut hätte. Aber ich bin ins Hotel und habe mich irgendwie in mein Hotelzimmer vergraben und habe gedacht, also ich werde wahrscheinlich in dieses Schwimmbad nie wieder in meinem ganzen Leben gehen.
Wir waren unterwegs in Rom mit dem Moped. Uns ereilte die Nachricht, sie ist eigentlich rausgeflogen, aus dem Vorlauf rausgeflogen. So, und dann kommt ja immer der Nachsatz, sie hat gebadet. Wir sind beide irgendwo an so eine Kneipe ran, nicht? Und ich habe gesagt, ich brauche erstmal einen Schnaps. Er ist gefallen, da habe ich einen Schnaps getrunken und dann habe ich gesagt, wir müssen jetzt hin zu ihr.
Ich bin Lars Becker und damit herzlich willkommen zu Folge 2 von Unsere Franzi, Being Franziska van Almsick, einem Sportschau-Podcast von RBB und SWR. In der ersten Folge habt ihr gehört, wie Franzi als 14-Jährige bei den Olympischen Spielen in Barcelona 4 Medaillen holt. Sie verpasst dabei Gold über 200 Meter Freistil nur um die Winzigkeit von einer Zehntelsekunde und wird zum ersten gesamtdeutschen Sportstar. Seit dieser Silbermedaille in Barcelona ist Franzis Leben wie ein Rausch. Zwischen Fototermine und Training passt fast kein Blatt mehr. Bei der WM 1994 in Rom ist sie die Favoritin über ihre große Liebe, die 200 Meter Freistil, und scheidet im Vorlauf völlig überraschend aus. Franzi ist am Boden zerstört und vergräbt sich in ihrem Hotelzimmer.
Ja, die Weltmeisterschaften 1994 in Rom, 200 Meter Freistil. Ich war qualifiziert als 8., Franzi als 9. eigentlich nicht.
Dagmar Haase, Franzis 9 Jahre ältere Teamkollegin. Sie steht im Finale über 200 Meter Freistil, das eigentlich Franzi erreichen sollte. Aber Dagmar hat andere Prioritäten. Sie will am nächsten Tag WM-Gold über 400 Meter holen.
Franzi von Almsick qualifizierte sich nicht, doch eine Mannschaftskameradin machte ihr den Weg frei fürs Finale.
Dagmar Haase hatte bis zu diesem Augenblick trotz ihres Olympiasieges immer nur im Schatten von Franzi gestanden. Heute trat sie ins Rampenlicht durch eine noble Geste des Verzichts. Ohne diese hätte Deutschlands liebster Wasserfloh am Abend zuschauen müssen.
Was soll's? Ich hätte eh nicht in die Medaillen eingreifen können, denke ich mal. Und Franziska ist halt auf ihrer Hausstrecke rausgeflogen und ich gebe ihr halt nochmal die Chance.
Während die Öffentlichkeit staunend von Dagmars Entscheidung erfährt, düsen die Eltern zu Franzi, die sich in ihrem Hotelzimmer verschanzt.
Damals gab es keine Telefone, es gab keinen Anruf oder keine SMS, die dir mal ganz schnell sagt, geh dich nochmal locker schwimmen, da gab es eine Entscheidung. Ich habe von all dem nichts gewusst, sondern habe dann wirklich erst im Hotelzimmer davon erfahren, als ich mich im Bad eingeschlossen habe und meine Mutter irgendwie vor der Toilettentür stand und mir deutliche Worte gesprochen hat. Ja, also meine Mutter ist ja eine sehr rationale Frau, eine sehr taffe Frau, was ich immer bewundert habe und was mir, glaube ich, in vielen Momenten meiner damaligen Karriere auch echt geholfen hat. Und sie war sehr klar und sehr strukturiert und also für sie gab es da überhaupt gar keine Möglichkeit der Überlegung. Sie hat mir knallhart dargelegt, dass Dagmar Haase auf ihren Platz verzichtet hat und ich nachgerückt bin. Und ich habe geheult und habe durch die Toilettentür geschrien, das ist mir völlig wurscht, die können alle machen, was sie wollen. Ich gehe nicht mehr an den Start, ich komme gar nicht mehr in die Schwimmhalle und für mich war es das hier an der Stelle.
Sie lässt sich das nicht schenken und das kommt gar nicht in Frage.
Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich auch Scheiße gebaut habe.
Aber wenn dir jemand eine zweite Chance gibt, dann hast du sie zu nehmen. Und Dagmar Haase hat verzichtet und du wirst ihr jetzt nicht die Blöße geben irgendwie und da nicht an den Start gehen und da irgendein Affentheater machen. Naja, und das hat meine Mutter sehr deutlich gesagt, sodass ich, glaube ich, auf der anderen Seite vom Badezimmer einfach kapituliert habe und dachte, ja, also wenn ihr das so wollt und wenn das euer Plan ist, ist mir scheißegal. dann blamiere ich mich halt bis auf die Unterhose. Ich meine, das Thema ist eh schon durch. Was soll jetzt eigentlich noch passieren?
Und dann bin ich gegangen.
Nach mir die Sintflut. Jetzt ist es auch völlig wurscht. Es ging auch gar nicht mehr. Ich habe auch nicht mehr darüber nachgedacht, dass ich mich nicht ausgeschwommen habe, dass ich keine Massage hatte, dass ich eigentlich auch schlecht gegessen habe. Das war alles nicht in meinem Fokus, sondern ich habe wahrscheinlich irgendwie noch gesnackt und habe mich ins Bett gelegt und dachte irgendwie, okay, jetzt fährt der Bus irgendwie um 3, dann setze dir deinen Walkman auf, hörst Musik und bin wirklich wie so ein begossener Pudel dann eigentlich zum Finale 200 Meter Freistil gefahren und habe mich elendig gefühlt.
Franzi nimmt den Platz von Dagmar Hase wahr, aber eigentlich kann das gar nichts werden. Statt Regeneration Aufregung und Stress. Dafür eine ordentliche Portion Wut im Bauch. Im schwarz-gelben Badeanzug und silberner Badekappe mit großem GER-Aufdruck für Deutschland steht Franzi am Startblock und schüttelt sich nochmal locker. Alles schaut auf sie.
Also das war eigentlich egal. Wer da auf der Tribüne war, war egal. Ich hatte, glaube ich, wirklich nur mit mir selbst zu kämpfen. Ich hatte mit dieser Unannehmlichkeit, ich hatte das Gefühl, alle gucken mich an. Ich hatte natürlich schnell Selbstzweifel und schnell ist man dann mit 16 natürlich auch in so einer Situation, wo man die Gegner lachen sieht, ne? Wo man Häme spürt, wo vielleicht gar keine Häme ist, wo man aber denkt, schön, jetzt hat man hier, ne? Jetzt hat man in den letzten Jahren irgendwie so den Affen gemacht und jetzt gucken dir alle dabei zu, wie du maßlos irgendwie ertrinkst. So, also, aber es war egal. Also ich war so wirklich in so einer Scheiß-Egal-Stimmung, wo ich dachte, jetzt ist auch eigentlich alles egal. Ne? So. Und das war eigentlich bis zum Schluss. Ich habe mich eingeschwommen, ich habe emotional abgeschalten, ich war überhaupt nicht mehr aufgeregt. Für mich ging es nicht mehr um die Chance, irgendwie da eine Medaille zu holen, sondern eigentlich war das wie so ein Weg zum Galgen. Ne? So, jetzt gehst du auf die Startbrücke und dann kommst du als Letzte da irgendwie raus und oh Gott, wahrscheinlich lachen alle.
Die Belastung ist durch die Entscheidung der Dagmar Hase für sie garantiert nicht einfacher geworden, im Gegenteil.
Und ich habe das aber alles nicht mehr gehört, sondern war irgendwie so, ich war so mit mir selbst beschäftigt und so wütend und also ich hatte eher so, wie soll ich das sagen, keine Euphorie in mir, sondern es war eigentlich so eine pure Wut, die mich so getragen hat.
Das war meine Franziska. Die dann so, jetzt zeige ich es dir, also jetzt klatsche ich dir eine über. So, das war meine Franziska.
Thank you, Max.
Und dann waren 50 Meter und dann waren 100 Meter und ich habe auch nichts gesehen. Ich wusste nicht, an welcher Stelle ich war.
Die Chinesin stellt den Turbo an. Sie kommt jetzt. Claudia Poll geht mit. Aber unten auf der 8. Bahn Franziska van Almsick. Sollte sie es packen, das wäre grandios.
Ich habe das alles mit mir selbst ausgemacht. Und es ging nur um mich und um mein Rennen und um das, was ich gefühlt habe. Und das ist dann wie so ein, weiß ich nicht, gar nicht so selbstzerstörerisch, aber trotzdem so volles Brett, alles was geht.
Franzi muss ziehen, gib das Letzte jetzt, das Mädel.
Und ich glaube 20 Meter vorm Anschlag, 20 Meter vorm Ziel habe ich gedacht, ich sterbe, weil ich hatte so viel Laktat in meinem Blut, dass ich solche Schmerzen hatte im ganzen Körper. Also es war unfassbar.
Auch Claudia Poll noch, ein ganz knapper Einlauf, die Chinesin könnte es schaffen, aber auch Franziska, wer ist Erster? Franziska van Almsick. Nun waren alle Entscheidungen richtig. Mit neuem Weltrekord wird sie Weltmeisterin.
Dann habe ich mich umgedreht und habe halt gesehen, dass ich gewonnen habe. Das war schon wirklich sehr emotional. Das war eigentlich das Rennen meines Lebens. Mit all den Gefühlen, weil sie auch so anders waren, weil es nicht euphorisch war und weil es nicht so gewollt war und weil es nicht taktisch war. Und dann noch so ein Happy End irgendwie draus zu drehen und eigentlich Dagmar wirklich das Geschenk machen zu können. Sie hat die richtige Wahl getroffen.
Als ich angeschlagen hatte und die Zeit gesehen habe, war mir klar, dass ich das eigentlich nur der Dagmar zu verdanken habe. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Franzi hat sich freigeschwommen. Die Abendsonne fällt in das offene Schwimmstadion des fantastischen Foro Italico. Die Zuschauer feiern Franzi van Almsick, die neue Weltmeisterin und Weltrekordlerin.
Es war das wohl größte Geschenk in ihrem noch jungen Leben. Franzis Goldmedaille wurde zum Symbol dessen, was es im modernen Sport kaum noch gibt. Fair Play.
Das war eine Verantwortung, wenn ich mir, glaube ich, im Vorhinein darüber bewusst geworden wäre, was das eigentlich für sie bedeutet und was es am Ende für mich bedeuten könnte, dann hätte ich es wahrscheinlich auch in den Sand gesetzt. Ich bin ihr natürlich nach der Siegerehrung um den Hals gefallen und habe mich bedankt bei ihr. Und wir waren zusammen im Trainingslager. Ich habe sie immer sehr respektiert und habe sie immer, also sie war immer ein großes Vorbild für mich. Und ich glaube, dass ich mit 16 damals das, was in meiner Macht stand, um mich zu bedanken, nämlich ihr irgendwie zu sagen, vielen Dank dafür. Und ich glaube, dass das bei ihr ankam und dass sie das gespürt hat, dass das sehr echt war und dass ich es genauso gemeint habe. Aber ich glaube, dass sie sich bis heute gar nicht vorstellen kann, was das für mich besonders heute oder auch nach den vielen Jahren irgendwie bedeutet.
Es ist Franzi anzumerken, dass ihr dieser Sieg bis heute viel bedeutet und dass sie die Geste ihrer Teamkollegin bis heute sehr zu schätzen weiß. Und Dagmar Hase selbst?
Ich bin immer noch angefressen, nicht, aber das bewegt einen halt immer noch. Letzten Endes wollten wir beide Weltmeister werden. Ich habe es leider nicht geschafft, Franzi hat es geschafft. Und die Nerven, die musste erstmal haben, die Nerven wie Drahtseiler. Das ist schon Chapeau, das war schon richtig geil. Ich würde es immer wieder so machen, wie gesagt, aus bestimmten Gründen, wenn alles wieder genauso wäre.
Und das war der Start meiner Karriere. Das waren eben nicht die Olympischen Spiele 1992, zumindest gefühlt und in meinem Kopf, sondern es war besonders dieses Rennen über 200 Meter Freistil bei der Weltmeisterschaft in Rom.
In Barcelona schwimmt die 14-jährige Franzi noch unbeschwert und ohne eigene Erwartungen. In Rom stürzt die mittlerweile 16-jährige Franzi als Favoritin dann beinahe ab. Nutzt die ihr gegebene zweite Chance, überwindet sich selbst, holt am Ende doch WM-Gold und bricht den Weltrekord. Was für ein Triumph. Den Hype um Franzi pusht das natürlich enorm. Aber will sie diesen ganzen Rummel um ihre Person überhaupt?
Ich wollte nie reich und berühmt werden, sondern alles, was ich wollte, ist zu Olympischen Spielen fahren und da ganz oben stehen.
Die silberne Badekappe, die Franzi in Rom trägt, hat übrigens neben den drei Buchstaben GER und dem Logo des Ausrüsters noch einen weiteren großen Aufdruck. Hinten, da wo sie ihren Zopf unter die Badekappe stopft, ist in Großbuchstaben zu lesen Opel, ihr Sponsor. Und das unterscheidet sie von den anderen deutschen Schwimmerinnen. Denn Franzi ist natürlich auch ein Werbegesicht. Okay, eigentlich ist sie das Werbegesicht. Und da braucht es jemanden, der sich mit sowas auskennt.
Ja, ich glaube, meine Eltern waren drauf und dran, dann erstmal einen Manager zu suchen, weil sie selber festgestellt haben, dass sie das alles gar nicht stemmen können und dass sie sich gar nicht auskennen mit dem, was da alles passiert.
Eon Tiriak war damals der Trainer und Manager von Boris Becker. Und der steht in der Bermannstraße, letztes Hinterhaus in der vierten Etage. Und das war natürlich dann wie ein Schock.
Obwohl Franzis Vater beeindruckt scheint, entscheiden sich die Van Almsicks nicht für den großen Eon Tiriak. Und auch nicht für Günther Jauch. Denn auch der kommt in Betracht.
Und dann kam Köster. Und da muss ich Ihnen sagen, das war einfach Bauchgefühl. Wir haben vieles aus dem Bauch entschieden. So. Mhm. Und Köster war Bauchgefühl. Und das hat sich ja auch als ein gutes Bauchgefühl herausgestellt. Ich glaube, über Reik ist das alles so ein bisschen in Gang gekommen.
Ja, ja. Angebahnt.
Na, Reik war ja auch Schwimmer. Mhm. Nicht? Der gehörte ja zur Schwimmerfamilie. Und den haben wir ja früher als Aktiven oft getroffen.
Erlebt,
und,
ja.
Und jetzt war er halt Journalist.
Reik Hannemann kann sich noch gut erinnern.
Ich habe zum Beispiel den Kontakt hergestellt mit Werner Köster, der später ihr Manager wurde. Werner Köster hat auch meinen Weg irgendwann mal getroffen. Und zwar hatte Werner Köster eine Zeitungs- und Zeitschriftenkarriere schon hinter sich, war ein großer Mann im Springer Verlag. Ich glaube, einer der Gründungschefredakteure der Sportbild damals in den 80ern. Und auch jemand, der die ganzen Stars der 80er Jahre als in seiner Funktion sozusagen ja betreut hat. Medial, aber auch vertragstechnisch. Da war er involviert, hat auch zum Beispiel bei Boris Becker und so diese Leute auf der Ebene begleitet. Franzi war plötzlich ja eine Person öffentlichen Interesses. Sie war in einer Liga mit anderen deutschen Sportstars. Und es hat ihr einen Marktwert gegeben, von dem alle in ihrem Umfeld auch profitiert haben.
Mit Werner Köster hatte ich jemanden an meiner Seite, der stets so ein Auge für mich hatte und für meine Bedürfnisse hatte, der die Szene gut kannte, der sich im Journalismus sehr gut auskannte, der wusste, wo der Hase langläuft und der glaube ich, alles rausgeholt hat, was man rausholen kann und trotzdem darauf geachtet hat, dass ich wirklich auch im Training bleiben konnte und der ganz klar war und sehr strukturiert war, der ja auch so eine Art Vaterersatz, wobei ich das nicht emotional oder weniger emotional meine, sondern eher, es war immer jemand dabei, der ja auf mich aufgepasst hat.
Für Franzi wird der erfahrene Medienmann mit dem Vollbart ein wichtiger Ratgeber. Um ihr aber bei allen Themen gut zur Seite zu stehen, ergänzt Werner Köster sein Team.
Mein Name ist Regine Eichhorn. Ich habe Franziska 12 Jahre lang begleitet. Erst bei Werner Köster in der Agentur, in der Managementagentur und später selbstständig als Managerin.
Ja, es war natürlich toll, dass er eine junge Assistentin hatte an seiner Seite, die an der einen oder anderen Stelle natürlich nochmal einfühlsamer war. Ich war in der Schule, ich war im Training und die freie Zeit hat dann mein Manager verplant und dann habe ich irgendwelche Werbegeschichten irgendwie abarbeiten müssen. Und da war natürlich dann irgendwann Regine auch immer mit dabei, die natürlich ihm sehr viel zugearbeitet hat, aber mit so einer jungen Frau an der Seite ist das nochmal wichtiger, dass so ein Wohlfühlfaktor da einfach dabei ist.
Also Franziska war... Das ist schwierig, wenn ich das so heute sage, aber aufgeweckt, so kann man es vielleicht sagen, mit wirklich eigenem Kopf, der manche Sachen einfach auch auf die Nerven ging, der manches nicht gefiel und der man im Gesicht immer ansehen konnte, wie es ihr ging. Das war später dann auch manchmal schwierig, wenn die dann so einen Journalisten vor sich hatte, den sie nicht mochte. Und der hatte dummerweise dann eine Kamera. Dann dachten alle Zuschauer vor den Fernsehgeräten, oh Gott, ist die arrogant, was hat die schlechte Laune. Aber eigentlich konnte sie nur diesen einen Journalisten nicht leiden. Konnte sich aber nicht gut genug verstellen, was ja eigentlich eher sympathisch ist.
Werner Köster nimmt Regine gleich zum ersten Treffen mit Familie von Almsig mit, weil sie auch aus dem Osten kommt. Sie ist also nach eigener Aussage die vertrauensbildende Maßnahme. Und sie hat nicht ganz Unrecht. Franzi kommt mit ihrer Berliner Schnauze durchaus manchmal etwas kurz angebunden rüber. Regine hat das aber gut im Griff.
Ich habe viele Dinge einfach immer intuitiv gemacht und habe ausgesucht Dinge, von denen ich das Gefühl hatte, dass die passen und habe Dinge aussortiert, von denen ich das Gefühl hatte, dass die nicht passen. Also das ist so ein innerer Kompass. Da arbeiten Frauen vielleicht auch ein bisschen anders als Männer, weiß ich nicht genau. Ich habe nie vorher überlegt, und das ist es jetzt und da soll es hingehen. Ich habe auch nicht angefangen, 100 Bewerbungsbriefe an irgendwelche Firmen zu schicken und zu sagen, ich habe hier eine ganz tolle Sportlerin. Das fand ich immer eine doofe Strategie. Nun muss man sagen, war man bei Franziska auch in der wirklich grandiosen Situation, dass man das nicht musste. Also man konnte auch aussuchen.
Und so geht es für Franzi von Berlin nach New York. Dort dreht sie für die vorhin schon angesprochene Automarke einen der wohl bekanntesten Werbespots der 90er. Franzi steigt in das Auto, Kennzeichen FVA10, und landet prompt im New Yorker Traffic Jam. Nichts geht mehr, bis sich direkt vor ihr das wohl größte Schlagloch aller Zeiten auftut. Franzi gibt Gas, taucht mit dem Auto in das mit Wasser gefüllte Loch hinab, taucht auf der anderen Seite des Staus wieder auf, leert lässig ihren Schuh aus dem Fenster und fährt einfach weiter. Ikonisch.
Der Opel Tigra.
Das war geil. Ja, das war, ja, das ist also, das ist mit einer der schönsten Werbespots, die ich noch so in Erinnerung habe. Und wie sie da mit ihrem kleinen Tigra dort verschwand und wieder auftauchte und den Turnschuh auskippte. Also das war schon top. Das passte und das stand ihr. Es war wie gemacht für sie.
Franzis Vater ist hörbar stolz und für Franzi ist das Ganze ein einziges Abenteuer.
Ja, ich war zu jung. Ich konnte keinen Führerschein machen. Bin allerdings dann in die USA gegangen für ein bisschen weniger als ein Jahr, um Englisch zu lernen und habe dann da drüben meinen Führerschein gemacht und bin dann in Amerika Opel Tigra gefahren, was natürlich auch total witzig war, weil man mich eigentlich an jeder Ampel anhielt und weil die Amerikaner alle guckten und sagten, was ist denn das für ein Auto? Und ich immer gesagt habe, es ist ein Opel Tigra.
Das waren gigantische Verträge. Ob das Milka war oder Opel war. Später war es dann Schwartau und dann kam Vöslauer. Also es waren richtig gut dotierte Verträge, ja.
Und Franzi verdient in dieser Zeit wirklich Millionen. Es sind die 90er. Das Privatfernsehen erlebt seinen absoluten Peak und das Geld der großen deutschen Marken sitzt locker. Franzi bekommt davon aber zunächst nur Taschengeld.
Nun muss man ja sagen, ganz zu Beginn hat sie das Geld ja gar nicht bekommen. Also da haben das ja die Eltern verwaltet und sie hatte immer nur ein bisschen Taschengeld. Also da war die Gefahr ja gar nicht da, dass ihr das irgendwie zu Kopf steigen würde. Ich glaube, sie hat das am Anfang auch gar nicht gewusst. Sie hatte keine Ahnung von den Summen dieser Verträge. Das hat sie interessanterweise auch überhaupt nicht interessiert.
Ich habe das, was ich getan habe, nie gemacht, weil ich Kohle verdienen wollte oder weil ich reich werden wollte, sondern ich habe die Sachen gemacht, weil sie sich angeboten haben und weil es irgendwie dazugehörte. Und wenn man erfolgreich ist, hat man Werbeverträge.
Das war schon auch gigantisch. Das war schon gigantisch. So. Und da war ohne Beratung wäre das auch nicht gegangen. Interessiert hat sie sich eigentlich immer so ein bisschen so dafür. Die hat jeden Monat ein bestimmtes Geld hatte sie zur Verfügung. Solange sie nicht 18 war, damit ist sie gut umgegangen. Sie hat immer gesehen, dass er nicht den Lemmy raushängt.
Franzi geht es also nicht ums Geld. Das sagt sich natürlich auch leichter, wenn man welches hat. Bei ihrer Werbung in New York als auch bei Auftritten in TV-Shows drückt ihr die Öffentlichkeit ein Image auf. Junges Mädchen, hübsch, unbekümmert. Und Franzi bedient dieses Image durchaus ein Stück weit. Sie posiert beispielsweise für ein Männermagazin in Badebekleidung und Unterwäsche. In seiner Sendung Schmiteinander fragt Harald Schmidt genauer nach.
Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, du siehst ja hier diese sabbernden alten Männer, die heißen Fotografen. Ja? Und guck mal hier, da. Wenn du jetzt in diesen Badeanzügen fotografiert wirst, dann gibt es noch die Eiskunstläuferin Tatjana Schewtschenko. Und da war jetzt neulich in der Presse zu lesen, die neuen Lolitas. Ja? Kennst du zufällig das Buch, Lolita? Mm-mm. Nee, aber du weißt in etwa, worum es da geht. Also, alter Professor fährt mit jungen Mädchen durch Amerika und will noch mal ein paar schöne Stunden, natürlich Literatur und so. Hast du damit ein Problem? Du machst eigentlich ein Foto im Badeanzug und unheimlich viele Leute interpretieren da was völlig anderes rein. Macht dir sowas zu schaffen?
Nee, eigentlich nicht. Ich meine, Wasser ist mein Element, der Badeanzug ist mein Element und das stört mich eigentlich nicht weiter.
Und was da in den Leuten vorgeht oder was die Presse drüber schreibt, ist nicht dein Problem?
Ist mir völlig egal, ja.
Darf man eine 16-Jährige vor einem Millionenpublikum unter dem Deckmantel des Humors vorführen? Und spricht Schmidt hier im Kern etwas Richtiges an?
Ich finde es vielleicht gut, dass man mich attraktiv findet, aber ich sag mal so, als Sexsymbol oder so, finde ich es vielleicht ein bisschen abartig. Also, schön finde ich nicht.
Also, noch mehr Arsch raus und Brust raus und was du hast, alles.
Man zieht schnell bei Franziska von Almsick die Parallele zu Becker und Graf, die waren aber ein bisschen älter und die wurden nicht in der Weise sexualisiert.
Hier hört ihr Mareike Fell. Sie arbeitet als therapeutische Beraterin für Familien und Kinder.
Ob da jetzt was übrig bleibt, ob eine Persönlichkeit, eine junge Seele Schaden nimmt, immer wenn es darauf kam, hat sie eigentlich gesagt, ach, ich habe mich sehr sicher gefühlt und aufgehoben mit meiner Familie, mit meinem Trainer, mit meinem Management. Sieht man auch daran, dass das wie ein Close Circle war. Da war nicht viel Veränderung. Und wenn sich ein Team wenig verändert, heißt das, da funktioniert was. Ich finde, sie ist wirklich gut durchgekommen. Ich glaube eben dank ihres Umfelds.
Ich habe damals gedacht, wenn ich mir überlege, wie jung sie ist, ist das eigentlich nicht angemessen. Aus heutiger Sicht wäre das vollkommen unmöglich. Ich glaube, solche Bilder würde es heute wahrscheinlich nicht mehr geben. Das war eine andere Zeit, muss man vielleicht sagen. Trotz alledem glaube ich, dass das manchmal auch grenzüberschreitend war. Also ich habe mich darüber früher manchmal schon mit Franziska unterhalten, weil es mir, glaube ich, unangenehmer war als ihr. Und sie sagte dann immer,
der Badeanzug, ich hatte immer einen Badeanzug an. Also das hat mir wirklich nie was ausgemacht, weil das war immer so, das war auch so ein bisschen Safe Place. Also ich habe mich in einem Badeanzug immer irgendwie auch wohler gefühlt als in irgendeinem Ballkleid oder in irgendeinem Anzug, in dem ich stecken musste, wenn ich bei irgendeiner Veranstaltung war. Den hatte ich ja auch irgendwie länger am Tag an als irgendwas anderes.
Mittlerweile bin ich selbst Vater von zwei Teenie-Mädchen und finde das, ähnlich wie Regine, befremdlich. Ich glaube aber auch, dass das heute so nicht mehr passieren würde. Franzi zeigt viel von sich und das nicht nur wortwörtlich, sondern auch im übertragenen Sinne. Das fällt auch ihrem Vater auf.
Weil ich mich manches Mal gefragt habe, wenn nach bestimmten Ereignissen sie dann bei, ob er Jauch oder irgendwo ein Interview geben musste, da habe ich gesagt, ich sage, und was antwortest du denn, wenn die dich das fragen und das fragen? Das ist aber genau dasselbe, im Vorhinein schon zu sagen, was könnte denn? Da sagt sie, du, Vater, da macht er mal keine Sorgen. Ich weiß genau, was ich denen sage. Ich muss erst mal hören, was die wollen. Und wenn ich das weiß, dann kriegen die von mir eine Antwort.
Es war schon immer irgendwie so, man hat mir eine Frage gestellt und dann habe ich ehrlich meine Meinung gesagt. Und das war nie anders. Ich habe mich nie verbiegen lassen. Ich habe nie etwas gesagt in die Kamera, weil jemand das von mir verlangt hat oder weil es besser ankommt oder weil ich dadurch in einem besseren Licht stehe, sondern ich habe immer gesagt, was ich dachte. Und das war ja am Ende dann auch ganz gut. Also ich glaube, das war dann auch so ein Punkt, den die Menschen einfach gemocht haben.
Franzi ist immer noch eine junge Schwimmerin und so offen, wie sie sich gibt, muss man natürlich nicht lange warten, bis es zu Missverständnissen und mutwilligen Fehlinterpretationen kommt. Und plötzlich stehen alle sportlichen Erfolge im Hintergrund.
Franziska von Almsick nennt, so die österreichische Tageszeitung Kurier, Hitler als Lieblingsfigur in der Geschichte.
Franziska von Almsick musste heute nicht ins Wasser, geriet aber in einen Strudel ganz anderer Art. Franzi, ein Hitler-Fan, wer mag solchen Blödsinn glauben? Die Agenturen überschlugen sich jedenfalls. Franzi bezeichnet Adolf Hitler als ihre Lieblingsfigur in der Geschichte.
Mit einer Bemerkung über Hitler hat die deutsche Rekordschwimmerin Franziska von Almsick in der österreichischen Presse für Aufregung gesorgt. Der Wiener Kurier druckte eine Interviewäußerung der zehnfachen Europameisterin nach. Darin nannte sie, so der Kurier, Hitler ihre Lieblingsfigur aus der Geschichte. Die 17-Jährige habe wörtlich hinzugefügt, das soll aber nicht heißen, dass ich Fan bin. Mich interessiert das Phänomen.
Ich bin nicht eigentlich leid, Rechenschaft dafür abzulegen, dass ich mich für deutsche Geschichte interessiere. Und das ist der einzige Grund. Ich interessiere mich einfach für deutsche Geschichte. Ich weiß nicht, wieso. Das müssen meine Gene sein. Und mehr ist da auch nicht. Ich fühle mich wirklich sehr, sehr schlecht, muss ich dazu sagen, dass so eine harmlose Aussage meinerseits so aufgespielt worden ist und dass so eine Aussage, weiß ich auch nicht, so viel bewegt. Also mir verschlägt die Sprache.
Diese Geschichte mit diesem Hitler-Interview, das hat sie mit Sicherheit seelisch verletzt.
Ich hatte ein sehr offenes Interview gegeben, weil meine Lieblingsfächer in der Schule immer Geschichte und politische Weltkunde waren. Und ich mich immer sehr für die deutsche Geschichte auch interessiert habe und dann ein größeres Interview gegeben habe. Ich weiß nicht mehr für wen. Wahrscheinlich irgendwie Bild, Stern, Spiegel, irgendwie sowas. Und aus dem Kontext heraus ein Satz zerlegt wurde und mir in den Mund gelegt wurde.
Da ist vielleicht auch, ja, in einem Moment der Unbedachtheit irgendwas gesagt worden, wo sie das gar nicht sozusagen sehen konnte, was daraus wird. Und es ist der Fall, der dazu führt, dass, was Journalisten heute dann auch immer kritisieren, dass dann, wenn sozusagen Berater und Managements dann mal auf die Bremse treten und sagen, jetzt entsteht was, was uns nicht weiterhilft, das ist Aufgabe einer Beratung. Und das ist damals leider nicht passiert. Ich weiß nicht warum, aber das ist ärgerlich.
Sie ist gefragt worden, na, wie läuft's denn in der Schule? Und sie sagte, ja, ich mache Leistungskurs Geschichte. Und da, was interessiert dich denn da besonders? Und dann sagte sie, naja, so die Nazi-Zeit, das interessiert mich und der Zweite Weltkrieg. Und dann sagte sie, wie der Hitler das gemacht hat und warum die dem alle so gefolgt sind. So, bis dahin eine für mich total normale Aussage einer Jugendlichen, die wissen will, wie die Welt funktioniert und vielleicht auch, wie sie früher funktioniert hat.
Ich hätte gesagt, ich wäre ein Riesenfan irgendwie von Hitler. Und ich das so aber definitiv gar nicht gesagt habe, zumal ich 1995, wie alt war? 17. Das dann die große Schlagzeile, glaube ich, war in der Zeitung, braune Locken, braune Gedanken. Und ich wieder da stand und irgendwie dachte so, ich will doch eigentlich nur schwimmen.
Ja, das ist ein ganz gefährlicher Moment. Es ist so gemein dem Sport gegenüber, ne? Denn der kann ja im Grunde gar nichts dafür.
Das ist wieder Mareike Fell.
Aber das ist der Moment, wo gerne... Ja, wir kennen es so als Selbstsabotage, die dann anfängt. Ne? Ich mache kaputt, was mich kaputt macht. Ich glaube aber, ihre Liebe, es ist wirklich schade, weil sie mit einer Wahnsinnsnaivität geschwommen ist. Ihr ganzer Sinn war, Erfüllung zu finden im Schwimmen und Spaß dabei zu haben. Und dann kommt dieser ganze Ruhm und die ganze Maschinerie da rein und die Professionalität. Und plötzlich ist das Ziel nicht mehr Spaß, sondern das Ziel ist Geld. Das Ziel sind Jobs, da ist Verantwortung und ein Team. Und ich glaube, es wäre im Grunde sogar in Ordnung, wenn sie ein Mensch wäre, der gerne berühmt werden will und reich. Und das waren aber nicht ihre Werte, ganz klar nicht. Sie wollte einfach nur schwimmen und ihre Freunde und Familie haben und Spaß dabei haben. Und das wurde ihr da ein Stück weit genommen.
Franzi lernt in dieser Phase, wie schnell es nach oben geht, dass sie dann aber auch unter besonderer Beobachtung durch die Öffentlichkeit steht. Je mehr sie in die Höhe gehoben wird, umso tiefer ist der Fall. Gerade in Deutschland werden Stars gerne bei der erstbesten Gelegenheit medienwirksam durch den Dreck gezogen. Das ist auch anderen deutschen Sporthelden so ergangen, die früh sehr populär waren. Auch Steffi Graf und Boris Becker haben das erlebt.
Ja, ich habe mich auf Augenhöhe nie gefühlt. Aber das lag nicht an denen, sondern das war einfach, also Steffi und Boris waren meine Heroes. Ich wollte so werden wie sie. Also ich habe mich selber in keinster Weise auf der Ebene gefühlt, aber das immer mal wieder zu hören und da in einem Wort oder in einem Satz mit erwähnt zu werden mit den Sportheroes der damaligen Zeit, war schon toll. Habe mich sehr geehrt gefühlt und habe beide sehr bewundert für ihren sportlichen Erfolg.
Also ich würde sagen, in Sachen Popularität konnte man das mit Sicherheit mit Boris und Steffi vergleichen. Vielleicht nicht international, weil Tennis einfach doch international anders aufgestellte Sportart ist, aber in unseren Breiten in jedem Fall.
Franzi erlebt wie Boris Becker und Steffi Graf die Schattenseiten der Popularität. Bei Franzi kommt im besonderen Maße aber nochmal die Sexualisierung zum Tragen. Sex sells ist in den 90er Jahren ein geflügelter Begriff. Das stimmt, denn tatsächlich verkauft es sich ja gut. Aber das bringt eine weitere Schattenseite mit sich.
Einige Fans interessieren keine Schwimmrekorde. Damit Franzi nicht auf andere Gedanken kommt, übernehmen die Männer die Drecksarbeit.
Franziskas Bruder Sebastian kümmert sich um die Fanpost.
Es gibt Briefe, die wir Franziska nicht zeigen.
Und was steht da drin?
Ja, meistens nicht schöne Sachen. Und mehr will ich eigentlich dazu nicht sagen. Und die braucht Franziska auch nicht lesen.
Es waren die absurdesten Anfragen, wirklich die absurdesten Anfragen. Also von Liebesbriefe sind das eine. Da gab es dann wirklich auch so Stalker dabei, die also alles dafür gegeben hätten und die ihr schworen, ewige Liebe und ewige Treue und nur bei mir wärst du gut aufgehoben und so. Sowas gab's.
Ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter mit einer Trillerpfeife mal irgendwie extrem ins Telefon gepfiffen hat, weil so ein Stalker irgendwie am Telefon war. Und es gab schon auch so ein paar Morddrohungen. Es ist immer abgehalten worden von mir. Ich habe das immer erst irgendwie im Nachhinein mitbekommen. Es wurde wirklich viel Wert darauf gelegt, dass ich so wenig wie möglich mitbekomme.
Na, der Irre hat zum Beispiel Parfum vor die Tür gestellt. Bermannstraße, 3. Stock. Das teuerste, was man überhaupt haben kann. Kann man ja nicht benutzen, weil das war nicht unsere Marken. Es hat nicht so gerochen. So, dann hat der Kassetten geschickt, die er bespielt hatte, die er besprochen hatte. Da hat auch aus Versehen eine Kassette haben wir bekommen, die war sicher für Steffi Graf. Und ich denke mal, der hat noch für ganz viele andere. Der war einfach krank. Der war einfach krank. Wir haben es ganz gut hinbekommen. Aber da ging auch wieder nur mit Hilfe. Angst hatte ich nie. Es war einmal, nicht eine Situation war, da war bei den Briefen auch so ein Briefeschreiber dabei, der sie liebte über alles. Und ein Brief war immer schmalvoller als der andere. Bis er dann irgendwann mal schrieb, er ist im Schützenverein und er sieht nur noch eine Möglichkeit, dass er mit ihr gemeinsam von dieser Welt gehen will. Das war das eine Mal. Da hatten wir ein bisschen Bange. Da habe ich einen guten Freund angerufen und habe ihm gesagt, fahr dir mal jetzt 3 Wochen, dass sie nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt.
Mir wurde oft immer die Frage gestellt, Entbehrung, hast du eigentlich viel entbehren müssen oder hast du deine Kindheit verloren? Und also es war immer so dramatisch, aber so dramatisch war es gar nicht, weil ich ja gar nicht wusste, was ich überhaupt entbehre. Also wie kann ich entbehren, mit Freunden ins Kino zu gehen, wenn ich nie ins Kino gegangen bin? Wie kann ich etwas entbehren, was ich nie anders erlebt habe? Mit Kindern auf der Straße irgendwie spielen, das kannte ich ja gar nicht. Ich war im Trainingszentrum und war auf einer normalen Schule bis, glaube ich, Klasse 4 und bin dann in der 5. Klasse auf die Sportschule gekommen. Und da waren dann alle meine Freundinnen Schwimmerinnen, so wie ich. Und wir haben alle denselben Tag gehabt und wir haben dieselben Erlebnisse gehabt. Wir haben dann irgendwie die Welt sehen können, weil wir in Trainingslagern waren und weil wir Wettkämpfe hatten im Ausland. Und alles, was wir gesehen und erlebt haben, hat uns miteinander verbunden. Und das war mein Leben. Und ich fand's nie furchtbar, weil ich nie was vermisst habe und weil es halt nie anders war. Es war immer so.
Das war Folge 2 von Unsere Franzi, Being Franziska van Almsick. Die Folgen des Ruhms werden für Franzi immer spürbarer. Der Druck wächst und ihre große Liebe Schwimmen, das ist ihr mittlerweile klar, hat für Franzi die Leichtigkeit verloren. In Folge 3 steht der nächste große sportliche Wettbewerb an. Aber Franzi muss sich schon bald einer ganz anderen Herausforderung stellen.
Wir haben einen WM-Titel, wir haben EM-Titel, wir haben Weltrekord. Die Erfüllung ihrer Karriere stand eigentlich schon an.
Das erste Mal habe ich überlegt, schaffe ich das überhaupt oder nicht?
Olympische Spiele sind das Traumziel eines jeden Sportlers.
Ich würde gerne den Sportler sehen, der keine olympische Goldmedaille haben möchte. Den gibt es nicht.
Ich wollte ganz oben stehen, ich wollte Olympiasiegerin werden.
Franzi war die schnellste der Welt. Sie war Weltrekordlerin, sie war Weltmeisterin.
Du musst mit diesen Erwartungen, die dadurch entstehen, dann auch klarkommen.
Es war eben nicht mehr alles irgendwie so lustig.
Ich hab's einfach satt, ein Superstar zu sein.
Unsere Franzi, Being Franziska von Almsick, ist ein Sportschau-Podcast vom RBB in Zusammenarbeit mit dem SWR. Ich bin Lars Becker und diese Erzählung der Geschichte von Franziska haben Desiree Krause, Kevin Albrecht, Franziska Krenzin, Dirk Walsdorf, Matthias Ehlers und ich entwickelt. Kevin und Desiree haben die Episoden geschrieben. Das Sounddesign und die Postproduction sind von Jelena Kitanovic. Das Cover ist das Werk von Jerome Weihrauch. In diesem Podcast hört ihr viele Ausschnitte aus Interviews, die Jürgen Schmidt und Laura Trust für die Doku Franziska von Almsick geführt haben. Die findet ihr in der ARD Mediathek. Seht sie euch unbedingt an, wenn ihr noch tiefer in Franziskas Geschichte eintauchen wollt. Danke an Jürgen, Laura und ihren Redakteur Christoph Pietsch für ihre große Unterstützung. Und zum Abschluss noch ein Tipp von mir. Kennt ihr schon den Podcast Lost Heroes? Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen? Dann hört da unbedingt mal rein. In diesem Podcast stellt euch Milena Straube immer eine Frau vor, die Großes geleistet hat, die Vorkämpferin, Pionierin, Role Model war. Doch in den Geschichtsbüchern taucht sie kaum auf, denn die sind oft voll mit Männern. Dabei gab es sie schon immer, die starken Frauen. Aus allen Zeiten, aus allen Ländern, aus allen Schichten. Lost Heroes ist ein Podcast von Cosmo und alles andere als trockener Geschichtsunterricht. Zu finden in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.